Stell dir vor, du bist tief unter der Wasseroberfläche, kein Atemzug möglich. Du hörst deinen Herzschlag und sonst nix. Absolute Ruhe. Wie lange würdest du es in dieser Situation aushalten? 30 Sekunden? Eine Minute? Unser heutiger Gast schafft das mehr als 7 Minuten und bringt damit heute hoffentlich uns alle dazu, unsere eigenen Grenzen noch mal ein bisschen zu überdenken oder neu zu denken. Denn er weiß kaum wie jemand anderes, was es bedeutet, an seine Grenzen zu gehen und auch darüber hinaus. Ich rede von Christian Redel. Hi Christian, schön, dass du Hallo. Da bist. Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich jetzt nicht kennen, wer bist du, abgesehen von Rekordentiteln und Extremsport?
Also ich bin in Österreich auf der Welt gekommen, ist jetzt nicht so das typische Land für Taucher, weil wir haben halt keinen Zugang zum Meer. Habe aber dann schon mit 6 Jahren begonnen zu schnorcheln, mit 10 Jahren zum Gerätetauchen und habe dann mit 17 den Film Im Rausch der Tiefe gesehen und habe genau gewusst, das ist der Sport und das Leben, das ich führen möchte. Das Freitauchen, Abneutauchen ist das Tauchen ohne Luft. Das heißt, man versucht einfach so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben, ohne zu atmen, oder so weit wie möglich zu tauchen oder eben so tief wie möglich zu tauchen. Und das mache ich jetzt schon seit über 30 Jahren und habe in den letzten Jahren 13 Weltrekorde aufgestellt und das Ganze immer in sehr extremeren Situationen für die meisten, die das jetzt hören, weil ich bin immer unter Eis getaucht oder in Höhlen. Aber nicht, weil ich jetzt Adrenalin-Junkie bin, sondern weil ich gemerkt habe, dass meine Stärke im mentalen Bereich liegt. Und normalerweise tauchst du zum Beispiel im Hallenbad. Und im Hallenbad kann ich halt jeden Meter auftauchen. Wenn ich ein Problem habe, gehe ich zurück am Start und mache das Ganze noch einmal. Beim Eistauchen ist eine Eisdecke drüber. Oder wenn du in der Höhle tauchst, sind Felsen über deinem Kopf. Und du kannst eben nicht auftauchen. Ja, und genau das war aber das, was mich dann letztendlich daran so fasziniert hat, an dem Sport. Weil im Prinzip alles im Kopf ist. Ja. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann kann man davon sehr viel lernen. Das gebe ich auch weiter in meinen Kursen oder Seminaren. Und ich habe natürlich auch sehr viel profitiert für mich selber, ja, weil ich halt einfach gewisse Dinge weiß, wie sie funktionieren. Und das kann ich halt jetzt anwenden im Job oder wo auch immer, weil das halt immer dasselbe ist. Wenn du einmal dann den Code im Gehirn geknackt hast, ist es immer dasselbe.
Um es ein bisschen plakativer noch zu machen für diejenigen, die zuhören, wenn du dann so unter Wasser bist und hast Eis über dir oder die Decke von der Höhle über dir, bei mir löst das ehrlich gesagt sehr beklemmende Gefühle und auch, ich sag mal schon fast Angst eigentlich aus. Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Was nimmst du in dem Moment denn um dich rum so wirklich dann wahr? Ist es so, wie ich am Anfang gesagt habe, man nimmt eigentlich nur sich selbst wahr oder guckst du dann auch und genießt vielleicht noch ein bisschen schöne Aussicht in einer schönen Höhle?
Also beim Training kann man vielleicht nur genießen, aber beim Rekordversuch nicht. Aber beim Rekordversuch gehst du ja tatsächlich an die Grenze und nur ein einziger negativer Gedanke würde ausreichen, dass ich über die Grenze gehe und sprichwörtlich bewusstlos werde. Das heißt, mir geht tatsächlich die Luft aus. Und der Punkt ist aber der, ich habe das alles nicht gelernt. Also ich habe keine Mentaltrainerausbildung oder habe Mentaltrainer gehabt, sondern ich habe halt einfach den Sport gemacht. Hab dann gemerkt, aha, also wenn ich negative Gedanken habe, bin ich schlechter, als wenn ich positive Gedanken habe. Hab das Ganze bei mir halt versucht weiterzuentwickeln. Seit 25 Jahren unterrichte ich das. Habe über 12.000 Schüler gehabt und alle Teilnehmer konnten sich innerhalb von einer Stunde beim Luftanhalten verbessern um 100% oder mehr. Und es gab aber keinen einzigen, der geglaubt hat, dass es funktioniert. Und da habe ich halt gemerkt, ja, dass das alles nur im Kopf ist. Und dann habe ich halt über meine ganzen geschafften Weltrekordversuche nachgedacht, über meine nicht geschafften Weltrekordversuche nachgedacht. Und da bin ich halt draufgekommen, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht, was funktioniert bei meinen Schülern, was funktioniert bei denen nicht. Und da ergibt sich halt dann ein Muster. Und das ist halt das Faszinierende dabei, dass man halt da extrem viel lernt. Ja, also das heißt, natürlich habe ich beim allerersten Tauchgang unter Eis auch Angst gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber mittlerweile ist es mir egal, ob da Eis drüber ist oder nicht, weil es ändert ja de facto nichts an der Leistung. Ne? Also wenn ich jetzt 100 Meter im Hallenbad tauche, weiß ich zwar, ich kann jeden Meter auftauchen, unter Eis weiß ich, ich kann die nächsten 100 Meter nicht auftauchen, aber es ändert ja nichts an die 100 Meter.
Ja, das heißt, du bist so oder so im Tunnel, egal wo du gerade dann tauchst.
Ja, ob jetzt im Pool tauche oder unter Eis tauche, ja, wenn man es schafft, ja, durch Training und mentale Stärke kann man trainieren, das ist halt das Gute dabei, kann man halt natürlich die Eisdecke ausblenden. Wenn du sie nicht ausblenden kannst, dann hast du ein Problem, weil dann geht es fix daneben. Ja? Also das ist unmöglich. Ja? Wenn du dann viel zu aufgeregt bist, viel zu nervös bist, dann funktioniert es eben nicht. Ja? Aber wenn du halt quasi diese Erfahrungen sammelst, und das war halt mein größtes Glück, ich meine, das ist ja nicht ausgesucht, sondern ich habe halt einfach unwissentlich, unter Anführungszeichen, den mentalsten Sport der Welt mir ausgesucht. Habe dann eben auch das große Glück gehabt durch einen Zufall, dass ich dann angefangen habe mit dem Eistauchen aus einer der ersten mehr oder weniger, also da war ich wirklich in dem Gebiet, war ich damals Pionier. Habe angefangen mit dem Eistauchen, dann haben die anderen angefangen, dann bin ich zur Höhle gegangen, jetzt tauchen die anderen auch schon in die Höhle, weil sie halt auch merken, dass das halt viel mentaler ist, als wenn ich jetzt irgendwo im Pool tauche. Ja, und das war aber immer das, was mich dann letztendlich nach dieser ersten Erfahrung, damals 2003 war das, wo ich dann gemerkt habe, okay, das interessiert mich total, wie weit kann ich mental gehen? Also jetzt nicht nur körperlich, sondern vor allem mental. Und das war eigentlich der Beginn dieser Reise, wo ich halt dann gemerkt habe, das ganze Leben ist eigentlich nur im Kopf.
Ja, zu Beginn der Reise, um doch noch mal kurz aufs Körperliche einzugehen, wie lange konntest du denn damals die Luft anhalten? Weißt du das noch oder wie weit bist du getaucht?
Also meine längsten Tauchgänge beim Luftanhalten waren über 7,5 Minuten. Das weiteste im Hallenbad war 150 Meter und im Meer bin ich 100 Meter tief getaucht. Also das war so das, was ich halt immer so maximal geschafft habe im Training. Und unter Eis oder in Höhlen gehst du halt natürlich ein bisschen anders an die Grenzen, weil da hast du halt natürlich andere Wassertemperaturen unter Eis und. Also da gibt es so viele andere Faktoren. Aber das Witzige war ja das, ich habe damals auch bei Meisterschaften mitgemacht und so. Da war aber dann entschieden 2003, ich mache bei keinen Wettkämpfen mehr mit, sondern ich mache nur mehr die Weltrekordversuche. Weil beim Weltrekordversuch gibt es nur einen, der darüber entscheidet, ob er gewinnt oder verliert. Das bin nämlich ich. Und bei einem Wettkampf hast du halt leider viele Mitbewerber. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jeden Wettbewerb gewinnst, ist unmöglich. Ja, also du wirst immer einen besseren finden. Ja, vielleicht gewinnst du einmal, aber dann ein zweites Mal. Aber du wirst immer jemanden finden, der das eine oder andere Mal dich schlägt. Und das wollte ich nicht. Also ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Deswegen habe ich dann noch angefangen mit den Weltrekorden.
Und wie lange hast du dann gebraucht, um dich darauf mental vorzubereiten, die Leistung zu bringen, wenn wir das in Jahre dann so ein bisschen einteilen?
Zu Beginn war natürlich mir das ja alles nicht bewusst. Muss ich jetzt auch fairerweise sagen. Ich habe angefangen zum Tauchen, habe Angst gehabt, Zweifel gehabt und. Erster Weltrekordversuch hat funktioniert, zweiter hat nicht funktioniert. Aber ich war halt dann jemand, der sich halt hingesetzt hat im Nachhinein und sich überlegt hat, warum hat das funktioniert? Was habe ich da gemacht? Was habe ich gemacht, wie es nicht funktioniert hat? Und dann habe ich halt relativ schnell herausgefunden, was hat geholfen und was hat geschadet. Also jedes Hirn funktioniert anders. Ich kann zum Beispiel persönlich nicht 100 Meter weit tauchen, weil für mich das einfach zu weit ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist dreistellig, das ist urweit. Ja. So, aber in meinem Hirn tauche ich 4x25 Meter.
Also trägst du das ein bisschen aus?
Also ist auch 100 Meter logischerweise. Mhm. Aber von der Sichtweise her, wenn ich jetzt sage, ich muss 100 Meter weit tauchen oder ich tauche 4x25 Meter, weil dann versteht mein Hirn 25 Meter und nicht 100 Meter. Und diese Dinge helfen mir halt, um dann an diese Grenze zu gehen. Und das hat halt dann dafür gesorgt, dass ich halt so erfolgreich geworden bin. Und das war halt dann das Spannende auch, wo ich dann angefangen habe, eben mit Schülern zu arbeiten. Bin in den letzten Jahren begonnen, nicht nur diese Freitagkurse anzubieten, sondern vielmehr sogar noch diese Mentalkurse, wo ich halt tatsächlich mit Firmen, mit Mitarbeitern ins Wasser gehe und die Luft dann halt, oder ich war jetzt dann auch relativ erfolgreich in den letzten 3 Jahren mit Fußballmannschaften. Ich habe vor 2 Jahren den HSV trainieren dürfen. Der HSV behauptet, deswegen sind sie aufgestiegen. Also, gern geschehen, liebe Hamburger. Voriges Jahr war ich bei Fortuna Düsseldorf und heuer war ich bei Red Bull Leipzig. Also auch die verstehen, wie wichtig es nämlich ist, diese mentale Stärke zu haben. Also jetzt nicht im Sport, sondern auch im Unternehmen. Ich glaube, wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. Und deswegen glaube ich, ist es immer wichtiger, sich mit dem mentalen Thema auseinanderzusetzen Und deswegen bin ich auch heilfroh darüber, dass wir da jetzt drüber sprechen, weil ich halt, mein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit dem Thema, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass es für jedes Problem auf dieser Welt eine Lösung gibt. Definitiv. Und das Zweite, wovon ich überzeugt bin, wenn du es einmal geschafft hast, zu verstehen, wie dein eigenes Hirn funktioniert. Ja, vielleicht bist du jemand, der 100 Meter taucht ohne Probleme. Vielleicht bist du aber jemand, der 4x25 Meter taucht. Ja, und wenn du das aber jetzt rausfindest, was für ein Typ Mensch du bist, also was hilft mir und was schadet mir, dann kannst du das in der Sekunde umlegen auf alle Lebensbereiche. Ja, ich zum Beispiel bin selbstständig seit 2006, bin Einzelunternehmer. Das Freitauchen ist kein offiziell anerkannter Sport. Ja, deswegen bin ich offiziell kein Sportler, also zumindest vom Staat Österreich nicht. Und da habe ich aber gemerkt, zum Beispiel, ich kann nicht mit Jahreszielen umgehen, sondern ich brauche Quartalsziele. Weil das Jahresziel wäre ja quasi für mich so 100 Meter.
Ja.
Und ein Quartalsziel ist viermal ein Quartal. Ja, das ist wie 4x25 Meter. Und das hilft extremst, um erfolgreich zu werden.
Um das so ein bisschen runterzubrechen, auf deine Weltrekordversuche dann auch nochmal. Dann hattest du das vielleicht bei dem zweiten Versuch auch noch nicht so ganz verinnerlicht wie bei den anderen. Ne? Wie, also bist du dann auch mit unterschiedlichen, ich sag mal, Mantren daran gegangen? Wie sah es in deinem Kopf vorher aus?
Naja, das Problem war beim allerersten Weltrekordversuch 2003. Das war im Februar. Ich war vorher noch nie wirklich ernsthaft und da ist auch, ich habe im Sommer 2002 die Idee gehabt, weil ich das Guinness Buch der Rekorde in den Händen gehalten habe. Habe mir durchgelesen, was gibt es da für Weltrekorde, aber gelesen, ein Italiener ist 85 Meter weit getaucht unter Eis. Ich bin damals so 100 Meter getaucht im Pool und mir gedacht, das muss ja ausgehen, aber 100 Meter im Pool ist ja mehr wie unter Eis. Und habe aber nie unter Eis getaucht und habe alles organisiert und habe mein eigenes Geld hineingesteckt, weil ich damals noch keine Sponsoren gehabt habe und nichts. Und bin dann am Montag zum Weißensee gefahren nach Kärnten in Österreich mit meinen Sicherungstauchern und am Freitag war der Rekordversuch mit Guinness-Buch, mit Presse, alles angekündigt und der allererste Tauchgang ist gleich mal komplett schief gegangen. Ich habe danach wirklich Angst gehabt, habe die ganze Woche nichts geschlafen, bin dann jeden Tag 10 Meter mehr getaucht und am Donnerstag bin ich 80 Meter weit getaucht und am Freitag war 90 Meter mit Presse, mit allem drumherum. Und ich habe extrem viel Druck auf mir gehabt, den ich selber ausgelöst habe. Allerdings muss man dazu sagen. Und dann bin ich halt am Freitag getaucht und habe den Weltrekord geschafft. Und das war so befreiend und ich war so glücklich wie noch nie vorher in meinem Leben und nachher nicht. Ich glaube, ich schwebe am Eis und bin unsterblich, ja, weil mit dem Druck, den ich hatte, den Weltrekord zu schaffen, ja, dann kann ich jetzt das perfekte Leben führen. Ja, ich habe da wirklich sehr viel Druck aufgebaut. Ja, weil ich gesagt immer, wenn der erste Weltrekordversuch funktioniert, 90 Meter, 90 Sekunden, dann wird mein restliches Leben so verlaufen, wie ich es mir wünsche. Wenn es nicht funktioniert, wird es nicht so verlaufen, wie ich es gerne hätte. Und das ist natürlich ein enormer Druck. Ja? Und auf einmal ist von einer Sekunde auf die andere dieser Druck weg. Und du glaubst wirklich, du bist unbesiegbar. Ja? Und dann lassen halt diese Glücksgefühle nach. Du wirst einen neuen Weltrekord haben. 6 Monate später, neuer Weltrekordversuch. War in Zell am See, Tieftauchen ohne Flossen. Ich bin im Training sogar um 10% tiefer getaucht, als ich musste. Ja, und ich war mir hundertprozentig sicher, dieser Weltrekordversuch wird funktionieren. 2 Minuten vor dem Tauchgang gebe ich sogar noch ein Interview dem Fernsehen. Und dann springe ich ins Wasser rein, war nicht fokussiert, war nicht vorbereitet, weil ich es eben zu leicht genommen habe. Ja. Und bin halt dann bewusstlos geworden beim Auftauchen. Und ich habe mir gedacht, okay, das war jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und anscheinend bin ich nicht unverwundbar und unbesiegbar. Und habe aber wieder Wochen danach angefangen, Dinge zu analysieren. Und ich glaube, das war halt mein großes Glück, dass ich das selber konnte, diese Dinge zu analysieren. Und habe dann halt gesagt, okay, also 2 Minuten vor dem Tauchgang ein Interview zu geben, ist nicht intelligent. Deswegen habe ich dann so ein Regelwerk aufgestellt für mich, wo ich gesagt habe, 1 Stunde vor dem geplanten Rekordversuch gibt es keine Interviews mehr. Da ist nur mehr Atmen, Fokus und. Und das hat mir wieder einen Schritt weitergebracht in Richtung Erfolg. Ja. Oder zum Beispiel, was bei mir halt auch nicht funktioniert ist, wenn ich jetzt zum Beispiel im Training besser bin als wie beim Rekordversuch, ja, dann hilft es sehr vielen Sportlern. Ich kenne viele Freitaucher, die sagen, du, ich tauche jetzt 100 Meter weit, im Training bin ich 105 getaucht, das beruhigt mich, ich weiß, ich habe es schon geschafft. Und das hilft mir jetzt dann quasi, diesen Rekordversuch zu schaffen. Bei mir hat das nie funktioniert. Warum? Weil wenn ich im Training weitergetaucht bin, war ich viel zu entspannt. Und ich bin nicht in diesen Flow-Zustand gekommen. Der Flow-Zustand ist ja der Zustand, in den alle rein wollen, wo du quasi Entspannung und Anspannung am gleichen Niveau hast. Wenn ich jetzt zu entspannt bin, dann bin ich nicht aufgeregt, ja, dann ist alles easy und kein Fokus und keine Konzentration. Wenn ich jetzt aber zu nervös bin, ist mein Herzschlag zu hoch und dann bin ich quasi ängstlich und dann kommen vielleicht negative Gedanken und ich schmeiße die Nerven weg. Also du musst quasi immer diese Balance haben zwischen Entspannung und Anspannung. Und das gelingt mir aber zum Beispiel, weil beim ersten Weltrekordversuch hat es ja auch funktioniert, wenn ich quasi am Tag vor dem Weltrekordversuch bei 90% der Leistung aufhöre. Weil dann weiß ich beim Rekordversuch, ich muss etwas tun, was ich vorher noch nie gemacht habe.
Dass du dir selbst dann nochmal ein bisschen mehr Druck aufbaust in dem Moment.
Und da habe ich halt dieses Gefühl, ich habe ein bisschen mehr Druck, ich habe ein bisschen an Stress, aber Stress gibt es ja positiv und negativ. Zu viel Stress ist negativ. Wenn du die richtige Stressmenge hast, dann macht sie leistungsfähiger. Ja, also wenn es zu viel ist, ist es leistungsschädigend. Und dieser Zustand, das funktioniert bei mir am besten. Ja. Und deswegen haben wir dann gedacht, okay, das ist auch wieder so eine weitere Regel, bei 90% im Training am Tag vorher aufhören. Und das hat bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert. Und je mehr man eben an die Grenze geht oder darüber hinausgeht, desto mehr lernst du über dich selber. Also wie funktioniert mein Gehirn? Weil wenn ich jetzt immer nur in der Komfortzone bleibe und ich sage, ich mache jetzt immer nur 50 Meter Tauchgänge, eh nicht, aber was lerne ich dabei? Nichts. Ne? Wenn du jetzt aber an die Grenze gehst und es schaffst, lernst du etwas. Wenn du es nicht schaffst, lernst du auch etwas. Und das ist eben der Unterschied. Also ich habe da ganz eigene Theorien entwickelt zum Thema Angst deswegen. Ich habe ganz eigene Theorien entwickelt zum Thema Scheitern. Ja? Weil Scheitern gibt es in meiner Welt nicht. Ja? Selbst wenn ich jetzt den Weltrekord nicht schaffe und ich mache den Fehler nie wieder, dann habe ich was gelernt draus. Ja? Und werde beim nächsten Mal besser sein. Ja? Deswegen ist es für mich auch kein Scheitern. Und das sind halt alles die Dinge, mit denen ich mich dann halt sehr intensiv beschäftigt habe, weil ich dann halt angefangen, Vorträge zu halten, Bücher zu schreiben, um eben dieses Wissen aus der Praxis, ja, weil das ja keine Theorie ist, ja, ich habe gehört, das könnte vielleicht helfen, sondern nein, ich habe das wirklich am eigenen Leib erlebt, was es heißt, positive Gedanken zu haben oder negative Gedanken zu haben. Negative Gedanken und ich werde bewusstlos, positive Gedanken und ich lasse mir als Weltrekordhalter feiern. Und wenn du das aber erlebst, dann löst du das etwas aus bei dir selber. Na, ich kann jetzt das natürlich da alles jetzt super toll erzählen. Das kann man jetzt glauben oder nicht glauben. Ja, es gibt sicher Leute, die sagen, bah, klingt alles vernünftig. Es gibt sicher Leute, die sagen, der Typ ist komplett durchgeknallt. Ja, der geht unter Eis drauf und riskiert da sein Leben. Also gleich vorweg, ja. Ich würde da niemals mein Leben riskieren. Ich habe immer Ärzte dabei, ich habe immer Sicherungstaucher dabei. Also selbst wenn ich bewusstlos werde, kann mir nichts passieren. Ja. Aber ich glaube halt, wenn man das selber erlebt hat, dann hat das natürlich einen ganz anderen Impact, als wenn ich es jetzt nur höre. Deswegen bin ich halt ewig froh, dass ich immer wieder diesen Drang auch mittlerweile verspüre, an die Grenzen zu gehen und immer wieder was Neues zu lernen und das Gelernte dann weitergeben zu dürfen.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Du hast ja auch eben gesagt, ne, nach dem Weltrekordversuch und vor allem nach dem geschafften Weltrekordversuch, nachdem man einfach einen Weltrekord aufgestellt hat, da meint man könnte fliegen, gefühlt. Da ist man unbesiegbar.
Ja, da es war so. Also ich sage das heute noch und obwohl das war 2003, also das ist wirklich schon Zeit her, ich hatte damals das Gefühl, wie ich aufgetaucht bin, aber ja diesen riesen Rucksack, den ich mit mir mitgeschleppt habe, ja, mit den Zukunftsängsten, mit den finanziellen Sorgen, ja, und. Der war in einer Sekunde weg, weil ich ja gewusst habe, ich habe es jetzt geschafft und jetzt kann ich endlich mein Traumleben leben. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, also ich habe jetzt keine eigenen Kinder, aber vielleicht kann man das mit einer Geburt vergleichen vom eigenen Kind. Aber das war sowas Emotionales. Ja, ich glaube, ich schwebe über das Eis. Ich gehe nicht am Eis, ich schwebe am Eis. Mir sind die Tränen wirklich so einen Meter weit aus den Augen rausgespritzt, eine Stunde lang, ja. Ich war damals 27 Jahre alt und mein restliches Leben hat sich aufgebaut auf 90 Meter, 90 Sekunden. Ich meine, das ist ja pervers eigentlich. Ja. Du trainierst 6 Monate, 5 Tage die Woche, 2 Tage, 2 Stunden am Tag für einen Tauchgang, der 2-3 Minuten maximal dauert. Ja. Und du hast nur einen einzigen Versuch. Wenn der nicht funktioniert, bist du gescheitert. Es ist ja nicht wie beim Skifahren, Fußballspiel. Ich kann jede Woche beweisen, ob ich gut bin oder nicht. Ich habe einen einzigen Tauchgang Zeit, um zu beweisen, dass ich der Weltbeste bin, weil Weltrekord hast du, bist der Weltbeste. Und dieser Druck, ja, mit dem muss man ja umgehen können. Ja, und das habe ich auch nicht gelernt, sondern ich bin halt relativ naiv reingegangen und habe halt aber dadurch sehr viel gelernt.
Ja, und danach kommt dann aber auch nochmal so ein bisschen die Realität zurück. Man merkt, okay, so unbesiegbar bin ich doch nicht. Du hast dann beim zweiten Weltrekordversuch nochmal deutlicher, sag ich mal, erfahren. Aber das merkt man dann ja auch irgendwie im Alltag. Also man, ne, man hat das Gefühl, man schwebt, aber trotzdem muss man dann irgendwann zurück irgendwie nach Hause und muss seinen Alltag weiter bewältigen. Und man geht dann doch nochmal eigentlich schon in gewissem Maß zurück dorthin, wo man hergekommen ist. Was gab es denn im Alltag dann vielleicht auch für Herausforderungen oder was gibt es für dich im Alltag so für Herausforderungen, wo du das gut auch übertragen kannst dann?
Also in Wirklichkeit, wie bei jedem Unternehmer, ja, mein Name, ich bin selbstständig, ja, ich habe auch unter Anführungszeichen einen vernünftigen Beruf gelernt. Ich habe nämlich nicht nur im Rausch der Tiefe gesehen mit Sitzen, sondern auch Wall Street. Und habe das auch sehr cool gefunden und bin dann halt Investmentbanker geworden und habe richtig gut Geld verdient. Habe dann angefangen, ein Haus zu bauen in der Nähe von Wien und, und. Also alles fremdfinanziert natürlich. Ja. Und mit 30 bin ich dann an einem Samstag, das werde ich mein Leben nie vergessen, von Samstag auf Sonntag bin ich schlafen gegangen. Bin am Sonntag schweißgebadet, das erste Mal in meinem Leben aufgewacht. Habe gewusst, ich muss mein Leben ändern. Bin am Montag zu meiner Vorgesetzten gegangen, habe gesagt, da sind meine Unterlagen, mein Schlüssel, ich komme nie wieder. Und am nächsten Tag habe ich mich selbstständig gemacht. Noch einmal in einem Sport, der kein Sport ist. Ja, also ich bin tatsächlich professioneller Luftanhalter.
Schöner Begriff dafür.
Da gibt es auch nicht so viele weltweit, also da gibt es auch keine Vergleichswerte oder sonstiges. Ja, und ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich mein Geld verdienen soll. Und damals war es tatsächlich so, dass mein komplettes Umfeld, meine Familie, meine Freunde gesagt haben, du bist jetzt komplett angerannt, wie man so schön in Österreich sagt, also mit Kopf gegen die Mauer gelaufen und du hast jetzt irgendwelche Gehirnschäden, weil das macht kein vernünftiger Mensch. Du kannst ja nicht einen Job aufgeben, der super bezahlt ist und jetzt glaubst du, du kannst von deinem Hobby leben. Ja? Meine Eltern, die gingen alle nicht tauchen, die haben alle keine Ahnung, was ich bis heute so wirklich tue. Ja? Die können sich das auch nicht vorstellen und die waren halt alle in diesen klassischen Berufen, ja, volksschulierte Mama, Papa, Justizbeamter, also ja, ich bin wahrscheinlich das schwarze Schaf in der Familie ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, okay, jetzt oder nie, probiere das jetzt aus. Und habe es halt riskiert. Ja. Und nach 2,5 Jahren war ich pleite. Ich habe nicht einmal gewusst, wie ich am nächsten Tag mir eine Wurstsemmel kaufen kann zum Essen. Und nach 3 Jahren habe ich es aber dann geschafft. Und seitdem ist es eigentlich ein super Leben, was ich führe. Aber du musst halt auch diese Krisen durchtauchen als Unternehmen, als Unternehmer. Und da muss ich fairerweise sagen, auch wieder im Nachhinein betrachtet, ja, hat mir halt der Sport extremst geholfen dabei. Also wirklich extremst geholfen. Ja.
Im Sinne von auch Kopf frei bekommen durch den Sport oder durch das, was du gelernt hast?
Diverse Dinge, also beides eigentlich. Ja. Also es war ja eine witzige Sache, wenn du einen normalen Job hast und du hast eine Leidenschaft für das Tauchen und hast einen stressigen Tag gehabt im Job, bin ich tauchen gegangen, um runterzukommen. Weil das Witzige ist ja das, und das habe ich sonst eigentlich nie irgendwo erlebt, außer beim Tauchen. Beim Tauchen schaffe ich es automatisch, ja, dass ich immer im Hier und Jetzt bin. Also beim Tauchen, sobald der Kopf unter Wasser ist, gibt es keine Zukunft, keine Vergangenheit, keine Sorgen und keine Ängste. Gibt es nicht. Also das ist total faszinierend. Also vielleicht findet jemand einen anderen Sport, ich habe echt vieles ausprobiert, aber bei mir funktioniert das nur beim Tauchen. Und da war ich halt immer froh darüber. Ja, als Banker, das war jetzt auch nicht unbedingt der leichteste Job und angenehmste Job manchmal. Und da bin ich halt tauchen gegangen. So, und jetzt ist aber das Problem gewesen, ich war jetzt Taucher und musste tauchen gehen.
Ja, und dann ist das Tauchen auch nicht mehr so spannend.
So, und da habe ich gemerkt, ne? Das erste Mal in meinem Leben, hey, Moment einmal, alle Leute sagen, es ist total super, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Sage ich, ja. Aber keiner der Leute hat mich davor gewarnt, dass ich jetzt kein Hobby mehr habe.
Ja.
Das heißt, was ist jetzt auf einmal mein Ausgleich? Ja? Und auch das musste ich ja lernen. Ja? Und habe das dann halt Gott sei Dank gefunden in einem anderen Sport, nämlich im Bogenschießen. Aber da habe ich auch wieder Monate oder Jahre gebraucht, um das herauszufinden. Ja? Weil mir hat das niemand gesagt. Niemand hat gesagt, hey du, super, aber weißt du brauchst jetzt ein neues Hobby. Ja? Nach 3, 4 Jahren habe ich mir gedacht, das ist komisch. Irgendwie, das Tauchen macht jetzt dann nicht mehr ganz so viel Spaß, weil jetzt muss ich ins Wasser gehen, weil ich einen Kurs habe und das Wetter ist nicht schön. Das heißt, ich bin dann viel weniger für mich tauchen gegangen, sondern viel mehr tauchen gegangen als Job. Und das ist ja ein Unterschied, ne?
Ja,
aber auch das musst du halt einmal verstehen und Lösungen zu finden. Ja? Und das sind halt alles diese Bausteine der letzten 30 Jahre, die mir halt an den Punkt gebracht, wo ich jetzt bin.
Und wie leicht fällt es dir dann jetzt heute zu unterscheiden, gehe ich für andere oder gehe ich für mich ins Wasser? Wie, ich sag mal, was kannst du dir dann mental auch sagen oder was genau hilft dir dann, den Schalter umzulegen?
Na, also das habe ich dann auch gelernt mit der Zeit, ja. Weil natürlich, wenn ich jetzt einen Job habe, sei es jetzt Unterwasser-Stuntman-Kurse oder was auch immer, dann sehe ich das ja als Job. Dann ist das ja tatsächlich meine Einnahmequelle. Aber ich habe es auch geschafft, mir über die Jahre ein Setup aufzubauen mit ehemaligen Schülern von mir, die halt mittlerweile richtig gute Freunde geworden sind, wo ich zweimal in der Woche mindestens ins Wasser gehen, nur für mich zum Training. Ja, also wo ich jetzt auch nicht trainiere für einen Rekord, sondern wo ich einfach sage, okay, zum Beispiel jeden Mittwochabend gehe ich mit 3, 4 Freunden am See tauchen, dann setzen wir uns zusammen, essen ein Eis, haben einen Spaß dabei und das ist eigentlich das, was ich auch gelernt habe, dass das halt extremst wichtig ist. Dass man halt eben die Laune und den Spaß an der Tätigkeit nicht verliert, weil man es immer nur mehr aus Beruf heraus sieht, ja, weil das würde dann halt auch wieder zu Burnout oder ähnlichen Dingen führen. Also dieser Ausgleich ist extrem wichtig und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich es wieder gefunden habe, quasi, weil am Anfang war das halt für mich wirklich nur mehr Job, 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 Job. Dann habe ich halt zum Glück diesen Ausgleich gefunden mit dem Bogenschießen, aber das hat mich halt jetzt auch nicht so hundertprozentig befriedigt. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, eigentlich kann ich ja nur immer, so wie damals in der Bank, für mich tauchen gehen. Und das hat eigentlich dann wieder alles verändert ins Positive.
Machst du das dann im gleichen See oder am gleichen Ort oder hast du da einen Ortswechsel drin?
Na, also ich bin jemand, der halt auch gelernt hat, dass er in Routinen denkt und ich brauche Routinen, weil die Routinen helfen mir, mich zu entspannen. Ja? Und bei meinem Sport ist ja das Allerwichtigste die Entspannung. Ja? Die meisten glauben immer, Extremsportler, gefährlich, Adrenalin-Junkies.
Ja.
Problem ist, je höher mein Puls ist, desto schneller wird der Sauerstoff verbraucht. Ja. Und darum ist es ja auch messbar, dass eben positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen, weil wenn du positive Gedanken hast, reagiert dein Herzschlag darauf und ist niedriger. Also wenn ich jetzt negative Gedanken habe, weil dann steigt mein Herzschlag, weil dann regst du auf, bist aufgeregt, hast Angst oder was auch immer. Das ist alles negativ. Und es treibt den Herzschlag automatisch nach oben. Also das hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun und je höher der Herzschlag ist, desto schneller wird der Sauerstoff im Körper verbraucht. Deswegen muss ja ich danach trachten, dass mein Herzschlag so gering wie möglich ist, damit ich eben so lange wie möglich unter Wasser bleiben kann. Und da ist zum Beispiel ein Baustein, der mir hilft, neben den Atemtechniken auch diese Routine und deswegen habe ich da meinen See, da habe ich meine Boje, da gehe ich immer hin, da weiß ich, da ist alles immer gleich und das ist einfach nur schön.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich mich sehr, sehr auf was freue und darüber aufgeregt bin, dann steigt mein Puls ja auch, dann bin ich ja aufgeregt und sehr positiv aufgeregt. Wie schaffst du das denn, dann die positiven Gedanken auch so zu formulieren, dass du positiv gestimmt bist, aber eben nicht in diese krasse Freude sozusagen übergehst, dass es dann doch nochmal einen anderen Effekt hat?
Also man muss da halt wirklich genau dieses Level finden, dass du halt wirklich im Idealfall auf diesem gleichen Niveau bist von Anspannung und Entspannung. Also wie gesagt, zu entspannt ist auch schlecht, weil dann nimmst du das nicht ernst genug. Dann wird es sicher nicht funktionieren. Und wenn du jetzt dann zu angespannt bist, ist es immer negativ, weil dann hast du halt einen zu hohen Herzschlag. Und dann ist es wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eben negative Gedanken hast. Ja. Das, was mir da hilft, sind einfach meine Vorbereitung, also das Training. Diese Routine, ja, was immer dasselbe ist, hilft mir dabei, dann auch beim Rekordversuch quasi das zum Beispiel als Training zu sehen. Ja. Das heißt, ich versuche das Setting bei einem Rekordversuch immer gleich zu haben. Ja. Das ist total witzig. Ja. Also wenn ich jetzt einen Rekordversuch habe, bin ich meistens ein paar Tage vorher am Meistersee, weil das ist der einzige See, der aktuell zufriert in Österreich zum Beispiel. Ja. Und dann ist jeder Tag von morgens bis abends immer gleich.
Ja.
Ich esse das Gleiche, ich gehe so zur selben Uhrzeit ins Wasser, ich gehe so zur selben Uhrzeit ins Bett. Es ist immer alles gleich. Warum? Weil mein Unterbewusstsein dann nicht so leicht unterscheiden kann. Oh mein Gott, da sind auf einmal so viele Journalisten und alles, weil das kann ich dann viel besser ausblenden, weil für mich ist das dann quasi wie ein weiterer Trainingstag und nicht, oh mein Gott, ich muss jetzt eine Höchstleistung liefern. Ja? Und das sind halt alles die Dinge, die man halt trainieren kann. Und deswegen rate ich wirklich jedem, gelegentlich die eigene Komfortzone zu verlassen und in diesen Grenzbereich zu gehen, weil nur dort kannst du was lernen. Ja, wenn du immer nur in der Komfortzone bleibst, wo es entspannt ist, funktioniert das nicht. Ja, und durch dieses Lernen wächst du. Ja, und je mehr du wächst, desto größer ist deine Komfortzone, desto entspannter wirst du. Ja, also das ist einmal eine Empfehlung. Und das Zweite, was aber viel schneller und in einer Sekunde wirkt, sind einfach Atemtechniken. Also richtiges Atmen, ja, hilft mir dabei, jetzt nicht nur länger unter Wasser bleiben zu können, sondern ich kann Stress wegatmen, Angst wegatmen, ich kann meinen Schlaf atmen. Also das sind alles sehr positive Dinge, die ich sofort in der Sekunde beeinflussen kann durch die bewusste, richtige Atmung.
Ja, hast du so eine Atemtechnik, die jetzt dir besonders hilft? Es gibt ja, ich komme sie jetzt gar nicht alle aufzählen, aber ne, dass du so und so viele, also einatmen auch bis 4, ausatmen 8, so ne, in einem gewissen Rhythmus. Reicht das bei dir dann großartig ab oder ist es so eine bekannte
Atemtechnik? Also ich muss sagen, nachdem ich mich mit diesen Themen sehr auseinandersetze, habe ich halt dann angefangen, auch zu Bücher zu schreiben. Also vor 2 Jahren ist das Buch erschienen über die Angst, ja, also Dive Deeper, taucht durch deine Angst, weil ich halt mich mit dem Thema Angst auseinandergesetzt habe, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele Menschen in den letzten Jahren massiv Angst bekommen haben. Niemand hat sich eine Pandemie ausgesucht, niemand hat sich die Kriege ausgesucht, die Teuerung ausgesucht. Das heißt, wir kommen ja von einer Krise in die nächste Krise. Die Leute haben keine Möglichkeit mehr, sich zu erholen und leben permanent unter Stress und Angstzuständen. Deswegen habe ich halt dann das Buch geschrieben und vor ein paar Wochen ist, Wochen, mittlerweile ist es ein paar Monate her, mein neuestes Buch erschienen, Press to Success, ja, wo es halt wirklich nur ums Atmen geht, weil ich eben gemerkt habe, wenn du die richtigen Atemtechniken anwendest, kannst du quasi deinen Körper und deinen Geist kontrollieren. Ja, weil, ich, wie gesagt, ich kann Angst, ich kann Panik, ich kann das alles wegatmen. Auf der anderen Seite, wenn du deine Atmung nicht kontrollierst, wirst du kontrolliert. Das heißt, dann wird auf einmal aus einer Nervosität Angst und aus der Angst wird die Panik. Ja, wenn du es nicht kontrollierst. Ja, und deswegen bin ich halt immer Freund gewesen von einfachen Dingen, damit ich das auch tatsächlich immer wieder schnell und sofort umsetzen kann. Ja, ich kenne Box-Breathing und wie sie alle heißen. Nur wenn du jetzt ein Meeting hast, ja, kannst du nicht sagen, Entschuldigung, liebe Kollegen, ich muss jetzt kurz eine Minute lang Box-Breathing machen. Die glauben alle, du bist irgendwie, gehst in die Klapse. Ja? Und ich habe aber das dann auf so einfache Dinge heruntergebrochen wie, ja, ich meine, man hört das eh in letzter Zeit immer wieder und häufiger, Gott sei Dank, Sympathikus, Parasympathikus-Nerv, ja, wenn wir mit dem Bauch atmen, entspannen wird. Deswegen, wenn wir auf die Welt kommen und wir Babys anschauen, die atmen alle noch richtig, alle mit dem Bauch. Darum sind die Babys auch die meiste Zeit entspannt. Wenn aber die Babys anfangen zum Schreien, atmen sie nur mehr mit dem Brustkorb, ja, weil der Brustkorb ist der Stressnerv. Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, wie wir zwei atmen, ja, atmen wir mit dem Brustkorb, ja, weil das einfach durch diese jahrelange falsche Atmung leider zu unserer Normalität geworden ist. Ja, aber noch einmal, die Brustatmung steuert den Stress. Ja, das ist dieses Fight-and-Flight-Syndrom. Ja. Fight-and-Flight-Syndrom. Ja. Und wenn ich jetzt aber hergehe und sage, okay, ist relativ simpel, ja, ich brauche nur mit dem Bauch atmen, ist alles wieder okay. Das heißt, für mich ist die wichtigste Technik, ja, wirklich tief entspannt in den Bauch zu atmen, ja, und mindestens doppelt so lange auszuatmen, wie ich einatme. Ja, weil wenn wir einatmen, wird die Lunge größer. Dadurch hat das Herz weniger Platz und muss schneller schlagen. Wenn ich jetzt wieder ausatme, wird die Lunge kleiner. Das Herz hat wieder mehr Platz und muss weniger schlagen. Das heißt, wichtig, beim Einatmen geht der Herzschlag rauf, beim Ausatmen geht er runter. Wie atmen wir normalerweise ein und aus? Immer gleich lange.
Ja.
So, was passiert mit meinem Herzschlag? Er steigt, er fällt, er steigt, er fällt, er steigt, er fällt. Aber es ist eine Nulllinie. Richtig atmen, ja, bedeutet, ich atme ein, egal wie lange es dauert, und atme mindestens doppelt so lange aus. Weil jetzt hat das Herz mehr Zeit, um weiter nach unten zu gehen. Und mit jedem Mal ausatmen werden wir entspannter und entspannter und entspannter. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt hilft, Angst wegzuatmen, mich in den Schlaf zu atmen, den Stress zu reduzieren. Und wenn man das trainiert hat, dauert das keine 15, 20 Sekunden und ich kann sofort meinen Herzschlag halbieren, ja, und meine Nervosität wegatmen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool und bin froh, dass sich immer mehr Menschen mit der Atmung auseinandersetzen. Aber das darf man halt auch nicht alles immer gleich alles ernst nehmen und so weiter. Also es gibt da auch sehr viele schlechte Atemtechniken. Ja. Also da würde ich mich wirklich genau informieren und ich bin halt immer ein Freund von einfach und es muss halt in jeder Situation funktionieren. Ob ich jetzt im Meeting bin, ob ich tauchen gehe, ob ich einen Vortrag halte, es muss immer eine Möglichkeit sein, wo es die anderen Menschen nicht merken und ich aber den Effekt sofort habe. Und deswegen einfache Bauchatmung und doppelt so lange ausatmen.
Ja, das Buch, das du dazu geschrieben hast, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist bestimmt für den einen oder anderen, der jetzt auch zuhört, sehr interessant. Und zum Thema Vortrag können wir auch mal jetzt 4 Wochen eigentlich ziemlich genau in die Zukunft gucken zusammen, denn dann bist du ja beim FIVO-Kongress auch als Speaker dabei.
Ich freue mich schon riesig drauf. Das ist jetzt das zweite Mal, also ich war vor 2 Jahren auch schon einmal auf der Bühne und ich bin so froh, dass die FIBO diesen Weg eingeschlagen ist vor 2 Jahren. Also das Thema ist ja noch relativ neu, sage ich mal, weil für mich, ich war vorher noch nie auf der FIBO, muss ich gestehen, weil ich bin jetzt nicht so der Bodybuilder wie mein Bruder, also der macht das tatsächlich. War zwar immer ein bisschen an Sport interessiert, habe natürlich die Messe gekannt, aber es war für mich halt immer so, da kommen die ganzen Bodybuilder aus der ganzen Welt. Ja. Und wie ich dann angefragt worden bin vor 2 Jahren, habe ich gemerkt, hoppala, da ist doch mehr dahinter und viel breiter mittlerweile, weil es ist ja das Wellness und so weiter dabei. Ja. Und jetzt natürlich mit dem Longevity-Thema setzen sie aufs richtige Pferd. Das Thema geht durch die Decke, wird immer wichtiger. Und ich glaube aber auch hier ist es eben wichtig, dass man da jetzt die richtigen Leute sucht. Es gibt ja natürlich viele, wo ein Trend ist, springen viele auf, um das schnelle Geld zu machen. Aber ich bin echt froh, dass die schon vor 2 Jahren, nämlich nur sogar vor dem Longevity-Thema, erkannt haben, wie wichtig die mentale Gesundheit ist. Und um das ist eigentlich damals gegangen. Ja. Und mittlerweile habe ich natürlich auch hier wieder sehr viel nachgedacht, sehr viel mit Leuten gesprochen, mich weiterentwickelt und bin froh, dass quasi die 4. Säule im Longevity-Bereich jetzt quasi auch dieses Mental-Thema angekommen ist. Ja. Weil ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass du alleine über deine Gedanken krank werden kannst. Ja, also ich habe das selber erlebt in meiner Kindheit. Ich bin total ungern in die Schule gegangen, bin da ein bisschen gemobbt worden damals. Ja. Und immer wenn ich nicht in die Schule gehen wollte, habe ich einfach Fieber bekommen. Auf Knopfdruck. Wie geht das? Das muss ja irgendwo mein Gehirn gesteuert haben, ja, damit ich eben krank werde, damit ich nicht in die Schule gehen muss, um die Schularbeit zu schreiben. Aber wenn ich jetzt quasi krank werden kann, auf Knopfdruck, dann muss es ja in die andere Richtung auch gehen, oder?
Hoffentlich.
Na, ziemlich sicher, weil das Leben ist keine Einbahn. Ja? Also es ist immer, geht negativ, geht positiv. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist es ein wirklich wichtiges Thema. Und deswegen bin ich da wirklich sehr froh, dass ich da auf der FIBO wieder sprechen darf, um eben genau über das zu reden. Weil ich glaube, dass das halt aktuell noch mal. Ich glaube, aktuell ist es wirklich die größte Herausforderung der Menschen, sei es jetzt im Sport oder im Beruf oder im Privatleben, dass wir halt eben in den letzten 5 Jahren etwas erlebt haben, was in dieser Form in den letzten Jahrzehnten nicht gab. Weil ich kann mich noch erinnern, als Banker hat man immer gesagt, alle 10 Jahre gibt es eine Krise. Und das hat auch plus minus gestimmt, ja. Das ist jetzt 2008 die Finanzkrise war, 10 Jahre später die nächste Krise, ja. Also es war immer so, dieses Rad zwischen 8 und 10 Jahren war eine wirklich große Krise. Und das hat aber gleichzeitig die Bedeutung, dass die Menschen zwischen diesen Krisen Jahre hatten, um sich zu erholen. Und seit 2020 springen wir quasi, die eine Krise ist noch gar nicht wirklich fertig, haben wir schon die nächste Krise. Die Krise ist noch nicht wirklich fertig, haben wir die nächste Krise. Und in den letzten 5, 6 Jahren gab es keine einzige Phase der Erholung.
Ja.
Das heißt, die Leute sind permanent auf einem sehr extremen Level unterwegs und haben keine Idee, wie sie von dem Level runterkommen.
Ja, weil man auch keinen Einfluss auf die Faktoren hat, sondern nur darauf, genau, wie man damit umgeht.
Ganz, Ganz genau. Und das habe ich auch zum Beispiel gelernt. Es ist mir völlig egal, was draußen passiert. Ja. Das, was ich in meinem Umfeld ändern kann, in der Krise kann ich ändern. Und das ist oft viel mehr, als man glaubt. Also ich kann mich erinnern, damals, weil du gefragt hast, wirtschaftlich, Pandemie, ja, wir sind im Februar noch auf die Philippinen gewesen zum Tauchen, wir sind zurückgekommen, Anfang März, ja, und Mitte März war der erste Lockdown. Ich habe innerhalb von 4 Stunden am Tag X alle meine Aufträge verloren bis Ende Juni. Also von Mitte März bis Ende Juni war wirklich innerhalb von Minuten sind die Mails reingekommen, Veranstaltungen abgesagt, Seminar abgesagt, wir brauchen sie nicht mehr als Speaker. Und ich habe innerhalb von diesen 3-4 Stunden, was das gedauert hat, tatsächlich mein gesamtes Einkommen bis Juni verloren. Das waren damals, ich werde es nie vergessen, knappe 16.000 Euro. Innerhalb von 2 Stunden weg. Natürlich verzweifle ich da auch und bin gesessen und habe mir gedacht, boah, wie soll das jetzt weitergehen? Es wird keine Veranstaltung mehr geben. Ja, ich kann nichts mehr verdienen, weil das war ja meine Haupteinnahmequelle. Ja, was tue ich jetzt? Und die Kunst ist es aber dann eben nicht in dieser Schleife drin zu bleiben über Wochen, ja, weil der Lockdown hat ja dann länger gedauert, sondern ich habe halt das halt dann geschafft, wieder aus dem Sportlearning heraus, mich am nächsten Tag hinzusetzen, mir zu überlegen, was kann ich jetzt tun, um eben aus dieser negativen Sache herauszukommen. Habe dann mit Freunden telefoniert, habe dann Jobs angenommen und bin dann tatsächlich im Jahr 2020 wirtschaftlich gesehen ins beste Jahr gekommen, was ich jemals hatte.
Das können nicht viele sagen.
Dann, ja. Und das ist eben der Unterschied. Das ist eben der große Unterschied, glaube ich, ja. Wo ich halt extrem froh bin, dass ich das halt alles erfahren durfte in meiner Vergangenheit, ja, beim Sport, damals funktioniert, damals nicht funktioniert, ja, aber es hilft ja im Sport auch keiner, weil der Taucher bin ich, da bin ich für mich alleine. Und wenn ich es schaffe, dann ist es super und wenn ich es jetzt nicht schaffe, bin ich auch dafür verantwortlich. Also ich habe jetzt nichts davon, wenn ich sage, ja, blöde Regierung, Lockdown, ja, ich bin jetzt pleite, ja eh, aber was ändert es? Ich bleibe pleite. Es ist so. Ja. Es wird ja nur schlimmer. Ja, und zu hoffen, dass jemand mir hilft, ja, das ist eine ganz schlechte Strategie, ja, Hoffnung. Ja, also ich bin jemand, der halt wirklich alles versucht, um eben erfolgreich zu sein und das so planbar wie möglich zu machen. Und ja, deswegen, wie gesagt, das, was man da lernt beim Luftanhalten, kann man tatsächlich anwenden, auch im Berufsleben.
Wirklich Wahnsinn. Wenn euch das interessiert, den Link zum FIBO-Kongress packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Und dann sind wir auch schon gegen Ende unserer Podcast-Aufnahme angekommen. Wenn du jetzt noch eine Sache hättest, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, vielleicht auch um die nächsten Jahre gut zu überstehen, was wär's?
Ganz, ganz wichtig. Ja. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, ja, aber bitte verlasst eure Komfortzone. Ja. Das Problem, was ich gemerkt habe, ist in den letzten Jahren, wie ich schon gesagt habe, wir springen von einer Krise zur anderen. Das heißt, wir sind permanent im Grenzbereich. Ja. Das Problem dabei ist aber, dass das niemand freiwillig aussucht oder macht. Ja. Das heißt, die Krise kommt, du bist im Grenzbereich, du versuchst irgendwie das Problem zu lösen, du überlebst es irgendwie, ja, und bist sofort wieder draußen. Und du hast aber schon wieder die nächste Krise. Das heißt, kein Mensch denkt darüber nach, was habe ich jetzt für mich gelernt? Was kann ich Positives mitnehmen, um dass ich beim nächsten Mal nicht mehr in diese Negativität hineinkomme, zum Beispiel. Ja? Und durch das, dass wir permanent im Grenzbereich sind, haben die Leute entschieden, und das ist ja nachvollziehbar am Anfang, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone. Ja? Life-Work-Balance, jetzt heißt es gar nicht mehr Work-Life-Balance, sondern wir sind schon bei Life-Work-Balance. Ja? Die Leute bleiben lieber zu Hause, statt dass sie wandern gehen. Ja? Weil sie einfach zu Hause diese Komfortzone haben. Komfortzone ist klassischerweise eben als Wohnzimmer, ja, und sagen, ich will jetzt eigentlich gar keinen Stress mit einem Sport oder mit irgendeiner Challenge, weil ich habe eh genug Challenges im Berufsleben zum Beispiel. Und das Problem also aber ist, wenn du das nicht freiwillig machst, lernst du nichts. Ja. Und ich stelle mich ja freiwillig meinen Grenzen. Und deswegen lerne ich etwas. Ja. Und wenn du etwas lernst, beginnt Wachstum und deine eigene Komfortzone wird immer größer. Und je größer die Komfortzone ist, desto glücklicher und entspannter ist das Leben. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was die Menschen wollen. Sie wollen ein glückliches, zufriedenes Leben haben, wissen aber nicht, wie sie das kriegen. Und ganz im Gegenteil, das, was aktuell passiert, und das sieht man ja an den Statistiken, es gab noch nie so viele Jugendliche zum Beispiel, die psychologische Behandlungen brauchen. Warum? Weil die Jugendlichen immer nur in ihrer eigenen Komfortzone bleiben. So, was passiert jetzt, wenn ich in der Komfortzone bleibe, in der eigenen? Die wird immer kleiner und kleiner. Und je kleiner deine Komfortzone ist, desto kleiner muss das Ereignis sein, damit du da rausgekickt wirst. Und deswegen ganz, ganz wichtig, es muss halt immer ein Weltrekordversuch sein im Eistauchen. Es reicht zum Beispiel, wenn ich jetzt immer warm dusche, auch das ist schon ein Grenzbereich, dass ich sage, ab morgen gehe ich eine Woche lang kalt duschen. Ist ein Grenzbereich. Das ist vorher noch nie gemacht. Viele Leute sagen, na, brauche ich nicht, unangenehm, habe Angst davor. Aber wenn man es dann ausprobiert und man findet raus, es ist cool, dann entsteht Wachstum. Oder wenn ich lerne, okay, mit der Atmung kann ich die Temperatur kontrollieren. Ja, dann lerne ich ja was. Neue Skills, ja, bringen mich immer weiter. Ja, und ich glaube, das ist wirklich die wichtigste Message. Einfach die Komfortzone freiwillig, das Wort liegt auch freiwillig, verlassen.
Dann bin ich mal gespannt, wer sich vielleicht auch noch dazu entschließt, seine Komfortzone freiwillig mit dir zu verlassen und vielleicht auch einen Kurs bei dir mal besucht oder noch andere Vorträge von dir sich anhört. Ich wage mich vielleicht ab nächster Woche an das kalte Duschen. Ich fange aber auch erstmal mit ein paar Tagen statt direkt mit einer Woche an. Da wende ich auch direkt das, was du am Anfang gesagt hast, an. Ich fange mit 2 Tagen an, bevor ich sage eine Woche. Sonst streikt mein Körper da auf jeden Fall oder mein Kopf, bevor ich überhaupt angefangen habe. Aber ich habe jetzt auch schon aus unserem Gespräch so einiges für mich mitnehmen können. Bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wir sehen uns dann am FIBO-Kongress. Euch, die zuhört, hoffentlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.